Auf dem großen Klinikparkplatz angekommen, sahen die drei ihre Kollegen der Spurensicherung die Straße überqueren und bergab ausschwärmen, womit sie ihnen auch zielsicher den Weg zur Leiche wiesen. Paul, Sonja und Hannes liefen ihnen hinterher, gingen ebenfalls über die Straße, danach ein gutes Stück am Seitenrand entlang weiter bergab, bevor die beiden Männer überaus vorsichtig den steilen Abhang in den Wald hinunterkletterten, wohingegen Sonja deutlich schneller und beherzter unterwegs war. Mehr aus dem Augenwinkel heraus konnte Paul auf ihrem Weg dabei zu ihrer rechten Hand etwas Ähnliches wie eine kleine Lichtung inmitten des dichten Waldes ausmachen, die sie später nur als zwei etwas entferntere Wanderparkplätze entpuppen sollten, zu denen man, noch bevor dieser Böschungshang begann, über einen Schotterweg von der Straße aus gelangte. Schon nach nur wenigen Metern konnten sie die Umrisse eines vollständig abgedeckten Körpers erkennen, der inmitten von Steingeröll und dichtem Gestrüpp unten in diesem Graben lag und eine unappetitlich schwarze Wolke von Fliegen versuchte, unablässig an ihr heiß begehrtes Ziel unter dieser Abdeckung zu gelangen. Richard Mitsch, Pauls umtriebiger KTU-Chef, und seine Leute hielten sich bereits dort auf und waren schon ganz emsig am Suchen, während Streifenbeamte noch immer das gesamte Areal mit einem Absperrband sicherten und die Personalien von zwei Wanderern aufnahmen, die den Toten gefunden und sofort die Polizei verständigt hatten. Alles deutete auf den allerersten Blick darauf hin, dass der Tote von der Straße aus diesen Abhang hinabgerollt und erst in der Senke dann zum Liegen gekommen war. Paul und Hannes folgten Sonja, die trotz des schwierigen Geländes wie eine grazile Berggemse mit einem wahrhaft beeindruckenden Tempo unterwegs war. Und Paul konnte gut sehen, wie sie unten bei der Leiche ankam und beinahe sofort wieder richtig gehend zurückfuhr, kaum dass sie das große schwarze Plastiklaken, welches über dem Körper ausgebreitet lag, von dem Toten weggezogen hatte. Sofort beugte sie sich aber wieder über den Körper, bevor sie sich dann erneut zu ihrer vollen Größe aufrichtete. Sie drehte sich fragend zu Paul um, der inzwischen schon fast bei ihr angelangt war, und ihr Gesicht zeigte einen derart überraschten Ausdruck, wie er ihn bei Sonja ausgesprochen selten zu Gesicht bekam. Ein merkwürdiges, ja, fast schon banges Gefühl beschlich ihn deshalb auch bei dieser ungewöhnlichen Reaktion seiner Frau. Hatten ihn schon die Fliegen einen unangenehmen Anblick befürchten lassen, so wurde diese ungute Ahnung durch Sonjas Reaktion jetzt noch bestärkt. Ganz unvermittelt blieb er deshalb auch stehen, und Hannes, dem das alles völlig entgangen war, prallte unvorbereitet gegen ihn und blickte ihn bloß verständnislos an. »Paul?« Anderlich sah ihn nur kurz an und ging dann entschlossen die wenigen Schritte weiter, die ihn von der Leiche noch trennten. Angestrengt hielt er seine Augen die ganze Zeit starr auf Sonja gerichtet, die permanent mit ihren Händen wild in der Luft herumfuchtelte, um so die lästigen Fliegen zu vertreiben, und vermied es erstmal, lieber auf die Leiche hinunterzuschauen, als er Hannes neben sich bereits sehr tief durchatmen hörte. Sonja hatte ihnen gespannt entgegengesehen. »Wahnsinn! Also so etwas habe ich ja auch noch nicht gesehen.« »Ich habe schon gemerkt, dass dich da was ziemlich aus der Fassung gebracht hat, Sonja. Was ist es also? Warn mich bitte erst einmal lieber vor.« »Es ist definitiv ein Mann. Aber nun ja, sein Brustkorb ist aufgeschnitten und ihm fehlt zweifelsohne sein Herz. Und was ich gleich schon auf den ersten Blick hier sehen konnte, war das offenbar eine sauber durchgeführte Profiarbeit. Also, was ich bei diesem Wildfraß halt auf die Schnelle so feststellen kann. Zumindest hängen hier noch ein paar Klemmen an einigen Blutgefäßen. Das spricht dafür, dass ihm das Organ herausoperiert wurde. Du willst mir allen Ernstes sagen, dass irgendjemand dem da sein Herz herausgeschnitten hat? Das ist jetzt aber nicht wirklich, oder doch?« So vorbereitet trat Paul ganz nahe an den leblosen Körper heran und schaute auf ihn herab. Der Anblick war absolut gruselig und skurril gleichermaßen. Sein fragender Blick flog zu Hannes, der angestrengt überall hinsah, nur nicht mehr auf den Toten, und noch immer wie vom Donner gerührt dastand und dabei wirkte, als träume er. Und als spüre er Pauls intensiven Blick, richtete er seine Augen unvermittelt wieder auf seinen Partner. »Ich glaube, ich spinne. Und wo kommt der so plötzlich her? Ich meine, so grauslich, wie der da aussieht, ist er ja wohl kaum selbst hierher gelaufen.« Paul zuckte mit den Achseln und überging Hannes ironische Bemerkung lieber, obwohl sie für diesen höchst ungewöhnlich war. Ironie und Hannes Gruber waren nämlich ansonsten ein eher seltenes und überaus ungewöhnliches Gespann. »Es gibt ja eigentlich fast nur zwei Möglichkeiten, würde ich meinen. Entweder kommt er von dort oben, irgendwo von der Klinik drüben her, oder über die Forststraße von Lindberg herauf, die wir ja gerade selbst hochgefahren sind. Die führt dann ja noch bis zur Wetterstation am Berg Falkenfels weiter, auch hier ganz in der Nähe. Deshalb heißt die Klinik hier ja auch Falkenfels. Es sei denn natürlich, er wurde vom Himmel irgendwo her abgeworfen. Nein, das meine ich jetzt aber nicht ernst, Hannes.« Selbst Paul hatte Hannes ungläubiges Gesicht, das der bei seinen letzten Worten aufgesetzt hatte, beim besten Willen nicht mehr übersehen können. Sonja nutzte die Pause, die nach Pauls Worten eingetreten war. »Ich kann hier jedenfalls noch nicht endgültig sagen, ob es ihm vor oder nach seinem Tod herausgeschnitten wurde. Es sieht aber, wie gesagt, eher nach ersterem aus. Der Wildfraß macht es mir auch nicht gerade einfacher. Ich brauche ihn deshalb so schnell wie möglich bei mir in der Pathologie. Diese Fliegen sind echt furchtbar. Die lassen sich gar nicht vertreiben, Mensch. Ach, da kommen sie ja schon. Ich fahre dann auch gleich mit ihnen zurück, Paul.« Sonja ging auf die zwei Männer vom Bestattungsunternehmen zu, die ihr mit dem Leichensack bereits entgegenkamen, und Hannes sah zu, wie sie mit ihnen sprach, bevor er sich dann wieder Paul zuwandte. »Wir sollten jetzt besser gleich mal mit der zuständigen Klinikleitung sprechen. Und vielleicht haben ja auch die Leute dort, Patienten, Ärzte oder auch Besucher, etwas gesehen oder wenigstens gehört. Und wer weiß, mit ein bisschen Glück kennt jemand diesen Mann da sogar.« »Logisch. Aber zuerst muss Richard mir noch Fotos von ihm machen, bevor sie ihn wegbringen.« Paul winkte Richard zu sich und bat ihn darum, ihm gleich ein Foto vom Gesicht des Toten auf sein Handy zu schicken. Wenigstens hatten die Waldtiere sein Gesicht einigermaßen verschont und nur wenig angeknabbert, so dass es noch gut zu identifizieren sein musste, aber so wirklich schön sah es nun trotzdem nicht mehr aus. Ganz offensichtlich aber hatten sie seine Eingeweide wesentlich schmackhafter gefunden. Richard nickte nur geistesabwesend und schickte sich an, Pauls Wunsch sofort nachzukommen. Paul ging in der Zwischenzeit zu den beiden Wanderern und Hannes beobachtete ihn, wie er mit ihnen sprach. Dankbar sah er dabei zu, wie der Tote dann endlich in den Leichensack eingepackt und fortgetragen wurde. Als Pauls Handy schon kurz darauf den erwarteten Eingang einer Bildnachricht meldete, machten sich beide Kommissare unverzüglich auf den Weg zurück zu der Klinik Falkenfels, nachdem Anderlecht die beiden total schockierten Pilzsammler zuvor noch aufs Kommissariat zu einer späteren Befragung bestellt hatte. Reine Routine fürs Protokoll eben. Denn das Wenige, das er sich gleich hier an Ort und Stelle von ihnen hatte erzählen lassen, war genau genommen nichts. Sie hatten nur eine Abkürzung zu den beiden Parkplätzen im Wald nehmen wollen, wo sie heute in aller Hergussfrühe ihr Fahrzeug abgestellt hatten und waren deshalb kurzerhand auf ihrem Rückweg querfeld einmarschiert und dabei dann eben über diese grauenhaft aussehende Leiche gestolpert. Nichts gesehen, nichts gehört. Wie auch, da sie ja erst vor einer halben Stunde hier nur ganz zufällig vorbeigekommen waren. Und der Tote war den beiden natürlich auch völlig fremd. Auf jeden Fall hatte Paul ihnen noch dringend ans Herz gelegt, nichts über den Zustand der Leiche herumzuposaunen, wenn sie nicht die allergrößten Schwierigkeiten bekommen wollten. Aber Gott sei Dank schienen sie nicht einmal mitbekommen zu haben, dass dem Toten sein Herz fehlte. Sie kletterten also die steile Böschung wieder bis zur Straße hinauf und Hannes richtete sich staunend auf, beeindruckt von dem Anblick, der sich ihm plötzlich bot und den er zum ersten Mal an diesem Vormittag bewusst in sich aufsaugte. Falkenfels war ein geradezu gigantischer Komplex, der sich wahrlich atemberaubend in diese einsame Wald- und sanfte Berglandschaft schmiegte und der mit seiner prachtvollen herrschaftlichen Seitenfassade, die direkt vor ihren Augen lag, seinen weitläufigen Anbauten und den verspielt anzusehenden romantischen Türmchen, die sich immer wieder keck und selbstbewusst dazwischen schoben, an eine sicher glanzvolle Vergangenheit erinnerte. Es war unwirklich schön und mutete wie ein Märchenschloss an, dem nur noch jene sagenumwobene Dornenhecke fehlte, durch die sich der Prinz zu seiner Angebeteten durchkämpfen musste. Nachdem sie wieder zum Sanatorium hinaufmarschiert waren, bogen sie endlich links in den breiten Zufahrtsweg zur Klinik ein, von dem es dann gleich zum großen Klinikparkplatz abging, auf dem sie vorhin auch ihren Wagen abgestellt hatten. über einem wahrhaft imposanten Eingangsportal stand auf einem sehr nüchtern gehaltenen goldgelben Messingschild mit genauso schmucklos einfachen und schwarzen Schriftzügen »Sanatorium Falkenfels, Haus der Psychiatrie« geschrieben, das den gerade eben noch so überwältigten Betrachter dann doch wieder ziemlich abrupt und unspektakulär in eine sehr profane Wirklichkeit zurückbrachte. Mehrere Ärzte und der ein oder andere des Pflegepersonals, allesamt in ihren weißen Kitteln eindeutig als Beschäftigte der Klinik auszumachen, waren eifrig bemüht, ihre doch gewaltige Neugier nach außen hin tunlichst zu kaschieren, und trotzdem war ihnen infolge ihrer aufgeregt geführten Gespräche schon von Weitem deutlich anzumerken, wie sehr sich die spannende Neuigkeit eines Leichenfundes unter ihnen ganz offensichtlich bereits wie ein Lauffeuer herumgesprochen hatte. Die beiden Kommissare hingegen konnten unter all diesen Leuten bislang aber überhaupt keine Patienten ausmachen. Zumindest bemerkten sie außer dem Personal keine anderen Menschen, die auf sie auch nur den ungefähren Eindruck machen würden, als seien sie irgendwie krank. »Psychiatrie, heißt das denn, die sind irre hier, Paul?« Hannes sah aus, als wäre ihm nicht sehr wohl in seiner Haut. Und Paul konnte es ihm nach all ihren Erfahrungen, die sie mit durchgedrehten Mördern schon gemeinsam gemacht hatten, auch nicht wirklich verdenken. »Keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, was den Leuten hier eigentlich fehlt. Ich war nämlich noch nie hier. Wir werden es ja hoffentlich gleich erfahren.« Dann verschluckte sie schon das große Eingangsportal und sie fragten sich zum Büro des Chefarztes durch. Hannes hoffte auf dem Weg durch die endlosen Gänge einfach mal, dass hier alle auch wirklich eingesperrt waren. Schließlich konnte man ja nie wissen. Der Gedanke an den grässlich aufgeschnittenen Leichnam ganz in der Nähe dieser Klapse, wie er die Klinik im Stillen für sich nannte, machte ihm den Aufenthalt in diesem alten Gemäuer nun wahrhaft nicht leichter. Trotz des Anstrichs eines modernen psychiatrischen Krankenhauses fühlte er sich an das finstere Schloss aus einem Vampirfilm erinnert, was ihn daher ständig über die Schulter schauen ließ, während sie den langen Gang entlang schritten. Er konnte da wirklich noch nicht ahnen, was und wer schon sehr bald auf ihn warten würde.